Endspiel 10 von 10, Männer. Mit der Zeugheit eine wahre Geschichte. Ich war so kleiner, 2 Jahre bei meinem Opa geworden. Auf Nacht hat er immer Karten gespielt mit mir. Hat er Wurst angeschaut. Auf einen Teller war die Wurst, auf einen Teller die Haut. Ja, was glaubst du? Am Anfang habe ich immer die Haut gekriegt. Und dann hat er mich geschaut. Aber es ist der Tag gekommen, da habe ich die Wurst gehabt. Und heute ist der Tag, wo wir zum Teller holen. Hans Vater!
Großartige Mannschaft, großartige Zeit mit Ihnen verbracht. Wir waren fast Tag und Nacht zusammen im letzten Jahr. Jede schwierige Hürde, die wir gemeinsam gemeistert haben. Aber auch die eine oder andere Niederlage, die hat uns noch mehr verbunden. Die hat noch mehr in uns diesen brennenden Wunsch geweckt, Salzburg, den Ligagiganten vom Thron zu stoßen. Das ist uns tatsächlich geglückt. Die Idee haben wir vor 4 Jahren in unseren Köpfen geboren und heute ist sie Realität geworden.
Servus und Glück auf zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Brennpunkt Orange. Mein Name ist Danny und wir reisen heute nach Graz. Die Nationalmannschaft Österreichs ist ein Kandidat für den Titel des Überraschungsteams der Europameisterschaft. Grund genug also, etwas genauer hinzuschauen. In der Alpenrepublik gibt es etwas Historisches nach 10 Spielzeiten mit dem gleichen Meister. Nach den Saisons 1997-98, 98-99, 2010-11 krönt sich der SK Sturm Graz in der aktuellen Saison zum 4. Mal in der Vereinsgeschichte zum österreichischen Meister. Mit dem Sieg im ÖFB-Cup gelingt zudem das 2. Double der Vereinsgeschichte. Die bewegte Vergangenheit des Traditionsvereins haben wir euch in den Episoden 163 und 164 intensiv erläutert. Heute, in der aktuellen Ausgabe, spreche ich mit Benjamin über die aktuellen Geschehnisse in der offensichtlich österreichischen Fußballhauptstadt Graz und natürlich einen Fußballsommer voller Erwartungen und Hoffnungen. Benjamin, ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich sage Servus, herzlich willkommen und natürlich herzlichen Glückwunsch zum Double und einer sensationellen Saison.
Ja, hallo auch aus Graz von meiner Seite, hallo aus der Double-Hauptstadt. Vielen lieben Dank für die Glückwünsche. Wir genießen die aktuelle Zeit sehr.
Und du ganz besonders. Ich habe so das Gefühl, es hat ja auch ein Stück gebraucht. Du hast auch gesagt, wir können nicht sofort nach dem Gewinn aufnehmen. Das muss alles verarbeitet werden, das muss man alles mitnehmen, weil man schon merkt, das ist was Historisches und das wird nicht jetzt so einfach so jedes Jahr passieren. Das ist schon ein besonderes Jahr für dich und euch, ne?
Absolut, und du sagst das eh schon richtig. Ich musste es gleich auf zweierlei Ebenen richtig zunächst verarbeiten und einordnen. Einerseits von der stimmlichen Lage her. ich brauchte einfach eine gute Woche Zeit, auch da wieder fit zu werden. Und von der anderen Seite natürlich auch, um das Ganze emotional einzuordnen.
Wir haben intensiv in den beiden Episoden, die nun jetzt schon 100 Episoden her sind, das ist ja Wahnsinn, haben intensiv über deine Bemühungen um die Pflege der langjährigen Spielstätte des SK Sturm und auch die Pflege der Vereinshistorie gesprochen. Und da ist mir dann, dass all das kann nachgehört werden, das werden wir jetzt nicht nochmal, ich werde auch nicht nochmal dich jetzt im Speziellen vorstellen, all das haben wir intensiv besprochen, aber mir ist aufgefallen, dass es in der aktuellen Saison zum ersten Mal einen sturmhistorischen Abend gegeben hat. Und da habe ich doch das Gefühl, Mensch, der SK Sturm, das scheint so zu sein, dass man dort wirklich auch auf die Vereinshistorie setzt, das nicht irgendwie links liegen lässt, sondern sich wirklich darum kümmert. Da habe ich so gedacht, da glaube ich, da wird sich jemand sehr freuen und habe an dich gedacht. Wie kam es denn zu dieser Premiere?
Ja, also wie auch schon, ich glaube, wir haben es damals auch in den Folgen auch ein bisschen erzählt, beziehungsweise ein bisschen beschrieben, nachdem ich ja auch für den Beirat des SK Sturm Graz tätig bin, ist mir oder uns da die Sturmhistorie natürlich auch ein besonderes Anliegen und das schon dementsprechend seit vielen Jahren. Und wir versuchen da einfach auch immer wieder neue Impulse zu setzen, mit der einen oder anderen neuen Idee zu kommen. Haben das Format Sturmhistorischer Abend auch schon einmal im kleineren Kreis unter Ausschluss der Öffentlichkeit möchte ich jetzt nicht komplett sagen, aber zumindest so, dass es wirklich eine erlesene Zuhörerschaft nur war, ein bisschen ausprobiert. Das Ganze insbesondere mit den Fangruppen, dem Dachverband der Kollektiv 1909, das hat überaus gut Anklang gefunden und mit dieser Sache sind wir dann in ausgereifterer Version dann eben an den Verein herangetreten und konnten das jetzt da im Frühling, ja, im März, glaube ich, war es, Mitte März, dann tatsächlich auch realisieren das erste Mal.
Wie war die Resonanz?
Unglaublich, unglaublich. Schön. Also ich war zunächst ein bisschen skeptisch, weil der Verein das Ganze natürlich auch wirtschaftlich, also nicht für sich selbst, aber für den guten Zweck, aber trotzdem einfach irgendwie auch mit vermarkten wollte und da ein bisschen Geld für Sturm hilft, auch lukrieren wollte. Ich war mir nicht ganz sicher, wie das funktionieren würde, ob da es wirklich genug Leute auch findet, die dafür auch zahlen. Letzten Endes muss man aber feststellen, dass die gerade einmal 100 aufgelegten Tickets schnell vergriffen waren und wir locker nicht nur das Doppelte, sondern ein Vielfaches davon verkaufen hätten können. Wir haben unsere Lehren daraus gezogen und werden das dementsprechend hoffentlich dann beim nächsten Sturm ist Deutschen Abend dann ein bisschen größer aufziehen können und dementsprechend auch noch mehr Geld für Sturm hilft lukrieren und neben diesen schönen Beieffekt, was natürlich ein wunderschöner Abend, das Thema war die Ära Ivica Osim, beziehungsweise auch die Person selbst Ivica Osim, von klein auf über seine fußballerische Werdegang hin über eben das, seine Trainertätigkeit, unter anderem eben auch bei Sturm und darüber hinaus. Und was besonders schön war, war natürlich, dass mit seinem Sohn Selimir und seiner Frau Asima auch nicht nur einfach zwei normale Wegbegleiter mit dabei waren, sondern halt wirklich die ihm wohl am nähersten stehenden Personen Zeit seines Lebens. Und auch die waren wirklich sehr angetan, haben uns ein unglaublich schönes, berührendes Feedback gegeben. Bin ehrlich gesagt immer noch so ein bisschen geflasht, auch noch von diesem Abend und allem, was so rundherum im Laufe des Frühjahrs passiert ist.
Kannst du sagen, wann es da die nächste Veranstaltung geben wird oder kann man das im Moment noch nicht sagen? Es wird auf jeden Fall eine geben, aber sie ist noch nicht konkret terminiert.
Genau, wir peilen auf alle Fälle mal den Herbst des aktuellen Jahres, also Herbst 2024 an. Wir müssen allerdings natürlich auch noch ein bisschen auf die Auslosung abwarten, beziehungsweise dann eben auch die Auslosung zur Champions League ja auch abwarten und gibt ja das ein oder andere Luxusproblem aktuell.
Ich wollte es gerade sagen, was für fantastische Probleme man haben kann. Hast du das Gefühl, dass das Andenken an Osim jetzt im Verein auch Vereinstadt in guten Platz gefunden hat? Also dass das, ich sag mal so, da gab es ja auch mit diesem Platz vorm Stadion, gab es da ein bisschen Unruhe. Hast du einfach das Gefühl, das ist jetzt alles so, wie es sein soll und ist dem Rahmen sehr würdig und das passt alles so auch für dich als Historiker?
Ja, also im Verein auf alle Fälle. Im Verein findet es das Thema an sich und ich würde so aussehen, auch als Person, sehr großen Anklang. Er wurde ja schon auch noch zu Lebzeiten überaus gewürdigt und geschätzt von eigentlich allen Seiten, die irgendwas direkt mit Sturm zu tun haben. Darüber hinaus ist es vermutlich ein bisschen anders oder zumindest wird das Ganze ein bisschen skeptischer gesehen, zumal da es ja da einen Stadtrivalen gibt, der Person Ivica Osim, vor allem, was man so hört, dort die jüngeren Mitglieder dieses Vereins nicht ganz so offen und positiv gegenüberstehen.
Kann ich ja nochmal nachfragen oder soll man das lieber außen vor lassen, weil das irritiert mich doch. Ich war bisher davon ausgegangen, dass man dort Konsens hat in der Würdigung dieser einmaligen Persönlichkeit.
Ja, du darfst natürlich ein bisschen nachfragen. Nein, ich bin auch ganz offen. Ich rede auch mit dem einen oder anderen Fan von der anderen Seite. Muss auch sagen, dass es da auch sehr viel Wertschätzung gibt, vor allem unter jenen, die Ivica Osim auch selbst noch miterlebt haben als Sturmtrainer. Unter anderem wäre er ja auch beinahe bei den Roten gelandet nach seiner Sturmzeit. Und von dem her ist das, glaube ich, für viele weniger das Problem, die ihn auch tatsächlich miterleben konnten. Für die Jüngeren allerdings ist es, so habe ich den Eindruck oder diese Rückmeldungen bekommen wir, dass es eher ein Thema ist der gelebten Feindschaft, weil wir uns einfach sehr mit ihm identifizieren und das dann eben als Gegenpol irgendwie angesehen wird und dadurch wird unter anderem eben auch immer noch eine Würdigung mittels eines Denkmals oder dergleichen ihm zu Ehren dann auch immer noch blockiert.
Das ist dann ja irgendwie dann doch schade, denn das ist, glaube ich, außer Frage, dass er nicht nur eine Person, also auf jeden Fall eine Person für den Fußball in Graz ist, aber auch für den Fußball in Österreich und darüber hinaus schon eine Person, eine Persönlichkeit, nicht nur natürlich mit dem Schwerpunkt Sturm, aber natürlich auch für die Stadt Graz und für das Fußballland Österreich aus meiner Sicht. Ganz kurz abseits des Sports, ich habe vor einiger Zeit mit den Fans des LASK eine Episode aufgenommen, deswegen würde ich die Frage nicht wundern, so wie läuft denn so grundsätzlich im Verein? Da gibt es ja den einen oder anderen, der große Schwierigkeiten hat zu verstehen, welche Interessen Fans haben. Bei Sturm habe ich das Gefühl, das ist alles anders. Dort wirkt das nach außen, Fans und Verein sind eine Einheit. Ich glaube natürlich schon, dass es auch intern immer mal Reibungspunkte geben muss. Dafür ist man einfach zu unterschiedlich. Aber es wirkt nach außen sehr, sehr perfekt. Ist es das auch so? Läuft es wirklich gut gerade so im Verein, so abseits des Sports jetzt mal betrachtet?
Also im Großen und Ganzen kann man das, glaube ich, genauso bestätigen. Ganz allgemein der Weg, den der Verein, und da gehe ich jetzt sehr weit zurück, seit der Konkurszeit eigentlich, seit Ende 2006, Anfang 2007 eingelegt hat und der ist absolut unterstützenswert von sehr vielen Seiten. Natürlich mit Ups and Downs, auch auf diversen Führungsebenen und Positionen. Also auch da war jetzt nicht immer alles eitel Wonne, wenn ich da zurückdenke an die Mitte der 2010er Jahre, Anfang Mitte der 2010er Jahre nach dem mittlerweile vorletzten Meistertitel. Klingt alles noch so ein bisschen surreal, entschuldige. Aber nein, also man muss wirklich sagen, mit dem Zeitpunkt, als der Geschäftsführer Sports Günter Kreisel bei Sturm einstieg und den Posten übernahm, im Frühjahr 2016 war das, mit diesem Zeitpunkt eigentlich, muss man wirklich sagen, da hat sich sehr, sehr vieles, nicht nur eben auf sportlicher Ebene, auch ganz rundherum um den Verein sehr zum Guten gewendet. Hat sich wirklich hervorragend teilweise entwickelt. Wie du sagst, auch da natürlich mit dem ein oder anderen Schritt zurück und mit dem ein oder anderen doch ja diskussionswürdigen Punkt. Aber alles in allem machen wir zum Glück mehr Schritte nach vor. Und schön, wenn das auch in der Außendarstellung so ankommt, weil nichts anderes hat sich, ehrlich gesagt, diese Vereinsführung auch verdient und der Umgang mit den Fans auch verdient.
Das ist beeindruckend. Da werden manche Hörerinnen und Hörer sehr neidisch auf euch sein. Ne? Die Geschichte ist in manchen Vereinen dann deutlich anders, aber ganz fantastisch, dass das so funktioniert. Und der von dir benannte Günter Kreisel hat in einem Podcast, den ich sehr empfehlen kann, so ein wenig tolle Worte gefunden, wie es ihnen damals und heute mit seinem SK Sturm geht. Es gibt für den SK Sturm oder rund um die Fans einen Podcast, der heißt Black FM. Das sind Fans, die berichten kritisch, positiv, leidenschaftlich über ihren Verein. Und die Ausgabe 100 ist eine Jubiläumsausgabe, die vor wenigen Wochen veröffentlicht wurde, die ich gern verlinke, die ich jedem empfehle. Dort kann man genau diesen Günter Kreisel, den du gerade nanntest, hören. ich will die letzte Saison so ein wenig mit dir besprechen, denn da ist dann was am Ende etwas Historisches rausgekommen. Um das herauszufinden, was dazu geführt hat, habe ich den 7. Juli 2020 hier stehen. Dort hat es offensichtlich ein Gespräch gegeben zwischen Präsident Christian Jauch und dem damals frisch gebackenen Sportchef Andreas Schicker. Und damit 14 Tage später war dann der Wechsel von Christian Ilzer von Austria zu Sturm öffentlich. Und da wurde so ein bisschen die Neuausrichtung bekannt gegeben und auch sportlich, dass man gesagt hat, ja, man hat, glaube ich, einen 3-Jahres-Plan zum Meistertitel. Jetzt sind es 4 Jahre von dem. Aber es war im Prinzip dieses Trio, was da gesagt hat, wir gestalten jetzt die sportliche Ausrichtung. So, und dieses Trio müssen wir uns ein wenig genauer angucken. Der Präsident ist, glaube ich, klar, das ist der Vereinspräsident. Du hast gerade gesagt, du bist grundsätzlich sehr zufrieden mit der Ausrichtung, Stimmungslage im Verein. Wir wollen über den Sport reden, dann müssen wir natürlich über Christian Ilzer reden. Der ist eben seit Sommer 2020 da. Wer ist es? Also wer ist Christian Ilzer? Für was steht der? Er ist optisch in sportlicher, muskulöser, wenig Haare besitzender Typ auf jeden Fall. Wird gerade aufgrund der positiven sportlichen Entwicklung auch sehr umworben. Was ist das für ein Mensch?
Also, ja, du sagst es schon, Christian Ilzer ist, glaube ich, in Österreich mittlerweile jetzt im Fußballsport in aller Munde, ist ein unglaublich charismatischer Mensch, jemand, dessen Worten man auch blind folgen kann, jemand, der sich sehr, aber auch sehr polarisiert in alle Richtungen. Also er wird jetzt nicht von jedem in Österreich gemocht und auch das ist seine Art und auch das ist sein Weg. Und ich glaube aber, dass er mit seiner Art und vor allem auch mit seinem gesamten Team, ja, und ein nicht ganz so unwichtiger Part seines Teams ist da zum Beispiel sein Co-Trainer Uwe Hölzl. Ich glaube, dass dieses Gesamtkonstrukt passt einfach unglaublich gut zu einem gefühlten Großstadtclub, der doch sehr provinzielle Wurzeln hat, wie Sturm das ist. Das findet einfach sehr guten Anklang, hat von ersten Tag weg einfach wirklich gepasst. Viel besser, als sich jeder das vorstellen mag und mochte. Und ja, wir sind einfach sehr, sehr froh, in Graz zu haben.
Bleibt er über den Sommer Trainer?
Gute Frage. Ja, das wird die Zeit zeigen. Ich selbst bin so ein bisschen zwiegespalten, ob ich selbst möchte, dass er bleibt. Also zweifelsohne möchte ich, dass jemand, der Trainer ist und sich so mit dem Verein identifiziert wie Christian Ilzer, auch so lange wie möglich dem Verein erhalten bleibt. Andererseits sehe ich einfach auch für ihn die Chance und die Chancen, die sich jetzt da im aktuellen Moment sich einfach bieten. Das zum einen und zum anderen auch schwingt bei mir immer auch so ein bisschen die Gefahr mit, dass sich der ein oder andere wichtige Protagonist da im sportlichen Bereich womöglich auch den Zeitpunkt verpasst, den Zeitpunkt des Absprungs verpasst. Und das macht mir immer wieder ein bisschen Sorgen, vor allem mit Blick auf die Historie ein bisschen Sorgen. Gut möglich, dass mit dem Double jetzt da schon einfach der Peak erreicht ist und es jetzt vielleicht nicht unmittelbar weiter bergauf geht. Schwer vorstellbar. Und von dem her, ja, bin ich selbst ein bisschen hin und her gerissen, was mein Wunschszenario für die Zukunft wäre, für die nähere.
Ich werde jetzt auch noch nicht so viel preisgeben aus der Pressekonferenz. Ich glaube, dass ja die in Graz auch übertragen wird.
Und sicher mit Interesse geschaut wird.
Ja. Wobei Sturm Graz ist eh bei jedem Training bei uns anwesend, mit Spionen versucht uns auszuspionieren, deswegen die sehen wir eh jedes Mal und schicken sie dann wieder weg, von daher werden sie eh wissen, wer am Platz steht oder nicht. Das ist eh klar, von daher passt. Aber wir winken dann immer freundlich hoch. Liebe Grüße an den Scout von Sturm Graz.
Ich hätte noch eine Frage zu der Situation vor Spielbeginn, wo es nicht zu diesem Handschlag gekommen ist. Was waren da Ihre Gedanken? Warum war das Verhalten so?
Die Frage kann man der Robert Klaus stellen und die werde ich ihm persönlich beantworten. Ich bin nicht der Typ, der im Unterschied zu ihm Dinge über die Medien austrägt, da eine Geschichte inszenieren will, die überhaupt nicht der Wahrheit entspricht. Wenn er unbedingt will, dann soll er mal zu uns kommen. Aber da fährt er deprimiert nach Hause, weil da sieht er, mit welcher Intensität und mit welchem Engagement das da zu Werke geht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es interessiert mich nicht, was Robert Klaus trainiert.
Der Kollege hat Ihnen gerade Scheinheiligkeit vorgeworfen und man solle Ihnen doch ausrichten, dass es in Österreich nicht üblich sei, Kollegen anzubatzen. Möchten Sie dazu was sagen?
Ich glaube, ich habe dazu alles gesagt. Das passt. Ist okay. Kann er gern machen. Ich interessiere mich jetzt generell eher für meine Vereine und für meine Mannschaft und für meine Spieler. Und ich habe, glaube ich, vor dem Spiel und nach dem Spiel im Interview ausführlich dazu Stellung genommen, wie die Sache abgelaufen ist, was meine Meinung ist, meine Überlegungen dahinter waren. Und will da nicht weiter Öl ins Feuer gießen und muss mit den Vorwürfen dann einfach jetzt leben. Kann ich gut mit leben, kann halt trotzdem gut schlafen. Die Niederlage ärgert mich mehr als der Vorwurf.
Es gab in der aktuellen Saison einen kleinen Aufreger. Robert Klaus ist der neue Trainer bei Rapid Wien, da aus seiner Wurzeln im Osten hat, blickt man so ein bisschen auf ihn. Ein sehr, sehr guter Freund von ihm. Spielt auch bei meinem Lieblingsverein und dadurch, also Robert Klaus ist auf jeden Fall ein Begriff, auch durch die historische Pressekonferenz, die er beim 1. FC Nürnberg gemacht hat, die er sehr taktisch gemacht hat, rund um die Laptop-Trainer-Diskussion. Verfolgt man ihn und ist bei Rapid Wien angekommen. Und dann gab es plötzlich einen ersten Aufreger, weil ich dachte, das ist alles eitel Sonnenschein, dass da ja bei einer Pressekonferenz die Beobachtung von Trainings durch den SK Sturm Graz plötzlich ein Thema war. Und das führte dann so weit, als Sturm in Wien spielte, dass Christian Elzer den ersten Handschlag verweigerte. Es gab dann, glaube ich, danach dann irgendwie einen Handschlag. So. Auf jeden Fall gab es Aufregung bei beiden Pressekonferenzen. Beiden haben sich was mitgegeben. Was ist die wirkliche Geschichte dahinter? Ich habe das tatsächlich, diese Emotionalität da drinne so nicht ganz verstanden, weil, sagen wir mal so, als Außenstehender hatte ich das Gefühl, dass Christian Elzer nicht wirklich sagen konnte, nee, das findet so nicht statt. Also das, und daher habe ich diese großen Emotionen nicht verstanden, wollte jetzt aber auch nicht auf dieses, ja, irgendwie Alpha-Tiere, junge Trainers, das löst es dann auch nicht. Aber du kannst mir ja sicherlich erklären, warum war das einfach so, ja, um ein bisschen alle aufzuwecken oder was war hier los?
Also, um vielleicht den Gesamtkontext auch mitzusehen, Sturm hatte da innerhalb von, was waren es, ich glaube 19 Tage, jedenfalls in sehr kurzen Zeitraum von circa 2 Wochen oder vielleicht knapp drüber, 3 unglaublich wichtige Spiele im direkten Duell mit Rapid Wien. Und ja, soweit ich das mitbekommen habe, und das ist wirklich jetzt nur das, was ich weiß, beziehungsweise ich habe da jetzt auch keine direkten Infos aus dem Trainerstab von Sturm oder so, aber das, was ich mitbekommen habe, war, dass es ja, mittlerweile scheinbar gang und gäbe ist, da den Gegner auch einmal hier und da mal einfach sich auch im Training anzuschauen. Das zum einen. Zum anderen, ja, dürfte das aber auch von mehreren Seiten jetzt keine große Sache sein, zumindest nicht in der Bundesliga. Und die Reaktion da vom Rapid-Trainer Klaus, ja, die hat da einfach auf sehr großes Missverständnis in Graz gesorgt. Ich muss persönlich für mich sagen, ich habe dieses Aufkochen dieser Thematik ganz allgemein nicht ganz so verstanden. Ja, die zwei hatten dann einfach eine kleine persönliche Fehde miteinander und die Sache war's, ja.
Dann können wir das auch wieder zu den Akten tun. Und was wir aber nicht zu den Akten tun können, ist Andreas Schicker. Über den müssen wir reden. Er scheint eine sehr zentrale Rolle zu spielen und scheint eben ein Grund des Erfolges zu sein, euer Sportchef, oder?
Absolut. Es wirkt fast so ein bisschen, als würde alles, was er anfasst, zu Gold werden, seitdem er hier ist. eine unglaubliche Geschichte einfach, ja. Ein früherer Fußballprofi, der einen unglaublich prägenden Schicksalsschlag erleidet durch eine, ja, jugendliche Dummheit, muss man fast schon sagen. Der mit Pyrotechnik hantiert hat zu Silvester mit einem Knaller und der in seiner Hand so explodierte, dass er mittlerweile oder direkt im Nachgang seit damals den Unterarm als Prothese führt, danach aber seine Fußballerkarriere auch noch nicht beendet hat, sondern mit dieser Prothese, ich glaube sogar als erster mit Unterarmprothese in ganz Europa, wenn ich da richtig informiert bin, dann sogar noch im Profibereich gespielt hat. Kurz darauf in Wiener Neustadt noch eingeschult wurde von seinem Vorgänger Günter Kreisel eben, von dem dann eben auch als Scout, beziehungsweise dann sogar als Chef-Scout bei Sturm Graz weiter eingeschult wurde und hierher gelotst wurde und seit seiner Amtsübernahme, ja, wie gesagt, ihm gelingt scheinbar auf dem Transfermarkt und alles, was monetär rund um den Verein zu tun hat, auf der sportlichen Ausrichtung nahezu alles. Es ist wirklich eine Wahnsinnsstory und ja, neben dem Trainer Christian Ilzer sicherlich der große Garant dieser Riesenerfolge.
Das ist auf jeden Fall schon sehr, sehr beeindruckend und da wundert es einem auch nicht, dass er ja in Deutschland bei vielen Vereinen offensichtlich auf dem Zettel steht, eben auch bei Bundesligisten. Werder Bremen wird da genannt und die TSG Hoffenheim wurde da genannt. Dort gab es Spruchbänder gegen ihn. Ich fand sie deutlich unter der Gürtellinie, also auch nicht knapp drunter, sondern die stellen so ein wenig darauf ab, was du gerade berichtet hast. Ist das ein Thema bei euch oder interessiert es das euch überhaupt nicht, was da in Hoffenheim so passiert?
Wir haben natürlich das Spruchband mitbekommen und ja, auch so ein bisschen diesen internen Zwist dort im Verein auch mitbekommen, diesen Machtkampf zwischen Hopp, Dietmar Hopp und seinem Sohn. Ja, allerdings auch nur am Rande verfolgt und letzten Endes allerdings, muss man sagen, überwog dann schon die Meldung, dass er in Graz bleiben wird und das stand und steht für uns, glaube ich, schon im Vordergrund.
Lass uns weniger über geschmacklose Spruchbänder, sondern über eine eindrucksvolle Punktspielsaison reden 2023/24. Die Süddeutsche Zeitung schreibt, Sturm Graz beendet die Salzburger Regentschaft auch deshalb, weil die Entscheider erkannt haben, dass man die Methoden des Branchenführers nachahmen muss und wählt den Titel Kopie schlägt Original. Nun will zumindest in der Vereinsphilosophie oder in Bezug auf die Vereinsphilosophie wohl niemand wirklich eine Kopie des Vereins oder ja des Konstruktes sein, aber die SZ hat das ja in Richtung sportlicher Ausrichtung gewählt, diesen Vergleich. Hat sie da recht?
Ja, uns wird das ja oft sowohl im Positiven als auch im Negativen ausgelegt. Ja, natürlich ist was Wahres dran. Ja, und natürlich ist aber auch was dran, was man da widerlegen kann. Es ist ja kein Geheimnis, dass der Branchenführer aus Salzburg und beziehungsweise Umgebung sehr vieles seit sehr vielen Jahren richtig macht, im Gegensatz zur Anfangszeit. Und natürlich ist das auch ein Weg, der relativ gut, glaube ich, zur österreichischen Bundesliga einfach passt. Ja, als eine Liga, die jetzt da vielleicht nicht im direkten Fokus in Europa oder weltweit steht, völlig unverständlich, aber warum auch immer. Und und dennoch, glaube ich, können sich da große Talente sehr, sehr gut entwickeln. Man hat eine sehr, sehr gute Basis, man hat sehr, sehr viele im Verhältnis zur Liga-Größe, sehr viele Europacup-Plätze auch zu vergeben. Und die Liga entwickelt sich schon auch ganz allgemein, infrastrukturell, wie auch von den einzelnen Vereinen, in eine ja doch sehr gute Richtung. Ich glaube, das wird auch international durchaus so gesehen. Und zum Glück, muss man sagen, ist da auch Sturm relativ bald einmal dann auf den richtigen Dampfer mit aufgesprungen. Ob man da jetzt da Sachen kopiert oder nicht und wie viel man davon kopiert oder nicht, ist mir hinten raus dann ehrlich gesagt egal, wenn ich dann von den letzten vier möglichen Titeln drei eingehamstert habe, ja.
Ach, ist das fantastisch, in jedem deiner Kommentare diese Freude zu hören. Es ist wirklich ganz wunderbar und ist auch so verdient. Das beste Spiel dieser Punktspielsaison für dich?
Das beste Spiel? Ich finde, ja, beste ist immer ein großes Wort. Ich finde, dass von es zwei wirkliche Schlüsselspiele gibt oder zwei Spiele, sagen wir so, die wirklich für die gesamte Saison stehen. Das eine war das Cup-Halbfinale, also in dem Fall kein Punktspiel, aber das Cup-Halbfinale in Salzburg, das aber auch unglaublich viel Impact auf die weitere Bundesliga-Saison hatte. Das war eigentlich dieser Turning Point. Ja, es war, glaube ich, die erste Aprilwoche. Wir hatten direkt am Wochenende davor eine 0-1 Heimniederlage gegen die Bullen kassiert. Noch dazu zwei sehr, sehr wichtige Spieler mit glattrot in einem Getümmel verloren. Waren zu dem Zeitpunkt 5 Punkte hinter den Bullen Zweiter in der Liga, haben noch dazu das direkte Duell dann eben verloren gehabt, was ja in Österreich auch dann zählt bei Punktegleichheit, und waren dann noch dazu durch ein Tor eines jener Protagonisten, die bei dieser Rudelbildung, wo zwei Sturmakteure glattrot sahen, genauso mit Haupt beteiligt war, allerdings nicht bestraft wurde, warum auch immer, sind wir da im Cup-Halbfinale relativ früh mit 1-0 in Rückstand geraten. Also zu diesem Zeitpunkt, das muss man sich einfach immer wieder hervorrufen als Sturmfan und immer wieder auch als neutraler Fan vor Augen halten. 5 Punkte Rückstand, direktes Duell dahinter gegen den Verein oder gegen dieses Konstrukt, das die letzten 10 Jahre zuvor jeweils den Titel in mehr als souveräner Art und Weise gewann, die auch, glaube ich, zweifelsohne und auch bei uns wirst du da niemanden finden, der da irgendwas Gegenteiliges sagt, mit jedem Einzelspieler besser bestückt sind als wir im Kader. Und dann auch noch eben im Cup-Halbfinale das 0-1 auswärts noch dazu zu kassieren in dieser Hochburg, in der wir uns eigentlich, seitdem es dieses Stadion gibt, immer schon schwer getan haben. Und da dann aus diesem Spiel so herauszukommen, dass du ein bisschen mehr als einen Monat später sowohl den Cup als auch die Meisterschaft für dich entschieden hast, das ist einfach wie ein Fußballmärchen. Das ist immer noch unbeschreiblich für mich, zumal ich auch wirklich ganz ehrlich sagen muss, ich bin damals zu diesem Halbfinalspiel tatsächlich nur rausgefahren des Fahrens wegen. Ich hatte einfach sehr, sehr wenig Hoffnung, dass das wirklich gut gehen würde. Habe mich zum Glück einfach vollends in der Mannschaft und in den Verein getäuscht. Es ist alles gut gegangen und viel besser, als wir uns dann auch noch ja zu wünschen vermochten, und im Endeffekt war es eigentlich das Spiel schlechthin, ja, in diesem Jahr.
Ich gehe raus, mich aufgrund deiner Euphorie gar nicht zu fragen, aber gab es einen enttäuschenden Auftritt? Also gab es so einen Moment dann, wo du sagst, oh, ich habe Zweifel, dass diese Mannschaft bereit ist, den Titel zu holen?
Ja, auch die gab es. Interessanterweise aber gar nicht so im Frühjahr, zumindest für mich nicht. Ja. Es gab zwar immer wieder Pressemeldungen, auch natürlich Schüsse von der Konkurrenz, vor allem nach dem verspielten 2-2 in der, ich glaube, die viertletzte Runde war es dann in Salzburg, wo wir schon 2-0 zur Pause in Führung waren und einfach eine Riesenchance durch unseren Stürmer Bireth hatten zum 3-0 kurz vor der Pause. Auch nach dem 1-1 daheim gegen Hartberg war das so, weil man da auch die Gesamtlage dann sich anschauen muss, 3 Runden Verschluss, wo relativ früh, und das nach anfänglichem großen Druck von uns, ein sehr, sehr wichtiger Spieler mit Goran Stankovic, mit glatt-rot vom Feld musste. Und wir dann auch noch 1-0 ins Hintertreffen gerieten und trotzdem so viel Moral bewiesen, dass wir sogar noch den Ausgleich erzielen konnten. Genauso dann die vorletzte Runde beim LASK. Also das waren gar keine großen Rückschläge für mich persönlich. Für mich war da eher die kritische Zeit im Spätherbst 2023. Ja, vor allem nach der 0-1 Heimniederlage gegen die Wiener Austria. Das war damals die erste Bundesliga-Niederlage. Wir haben damals auch einen Elfmeter vergeben, ja, Sakaria. In der Runde danach auch noch einmal beim LASK verloren, auch einen Elfmeter, gleich in der ersten Minute vergeben. Das waren so Key-Moments im Herbst, wo ich mir schon gedacht habe, puh, noch dazu dann rund um die Geschehnisse des Grazer Derbys da im Cup, die den gesamten Verein so ein bisschen, ja, einfach jetzt nicht ratlos, aber dann doch in einer Unstimmigkeit dann zurückließen, die sich dann auch sichtlich auf die Performance der Mannschaft so ein bisschen niedergeschlagen hat. Wir haben zwar dann hinten raus dann noch durchaus noch die Spiele dann gewonnen, aber dann deutlich wenig überzeugender, haben bis zur Winterpause haben da auch international eher bescheidene Ergebnisse erzielt, uns nach einer Heimniederlage gegen Rakow und einer sehr, sehr chancenlosen 0-3 bei Sporting in Lissabon gerade noch, das nur weil Rakow zeitgleich noch höher verloren hat gegen Atalanta, in die Conference League gezittert. Und das war schon so eine Phase, wo ich mir gedacht habe, vor allem vor dem Heimspiel gegen die Wiener Austria waren wir, glaube ich, sogar schon 4 oder 5 Punkte vor den Bullen in der Meisterschaft, haben das dann gleich in den nächsten 2 Spielen wieder aus der Hand gegeben, diesen Vorsprung. Da habe ich mir schon gedacht, ob die Mannschaft oder mir schon Sorgen gemacht, ob die Mannschaft tatsächlich schon so weit ist. Ja, im Frühjahr allerdings muss man wirklich sagen, selbst jeder noch so kleine Mini-Rückschlag hat die Mannschaft sofort wieder weggesteckt und sofort wieder in eine positive Linie gebracht.
Gibt es neben den Verantwortlichen auf der Trainerbank, gibt es im Team Spieler, die man herausheben kann, die man sagen, die haben so eine starke Saison gespielt, das war herausragend, oder war es halt das, was man braucht, um Meister und Cupsieger zu werden, ein gutes Teamergebnis letztendlich?
Ja, ich glaube, dass man nach so einer Saison immer auch Spieler herausheben kann, ja. Insgesamt muss man aber sagen, wir hatten, glaube ich, 15 oder 16 unterschiedliche Torschützen allein nur in der Meisterschaft. Das steht ja schon alleine für sich, dass die Teamleistung insgesamt einfach wirklich sehr beeindruckend war. Letzten Endes, ich habe schon erwähnt, wir hatten nicht die besseren Spieler, wir hatten das bessere Team, ja, und das hat uns letztendlich zum Erfolg geführt. Natürlich kann man dann den ein oder anderen Ausnahmespieler, vor allem dann in schwierigen Situationen, wie einen Otto Kitesch will ich dann noch hervorheben, einen Alexander Prass, der sich vor allem, was seine Scorer-Punkte anbelangt, unglaublich noch einmal gesteigert hat im Vergleich zum Vorjahr, wo er schon spielerisch wirklich sehr überzeugend war. Dann einfach diese Unberechenbarkeit im Sturm auch, wo du im Herbst dann auch noch mit dem Polen Wodacik jemanden hattest, der da zunächst ganz gut einschlug, nachher dann so ein bisschen den Faden verloren hat, aber an der Seite von Mani Sakaria sehr, sehr gut funktioniert hat. Dazu dann die Jungen wie ein Mo Fosseini im Herbst auch noch oder jetzt im Frühjahr ein Sidi Chatta, der endlich einmal fit war, genauso wie ein Amadi Kamara, der dann das in der letzten Runde das entscheidende 2-0 erzielen konnte. Also es ist einfach eine sehr, sehr dichte Breite im Kader, gerade in der Offensive, und das Ganze gestützt durch eine fixe Defensive, eine sehr, sehr fixe Defensive, die sich eigentlich immer nur so in 1-2 Positionen so ein bisschen abgeändert hat. Und letzten Endes waren wir, glaube ich, auch die beste Defensive der Liga. hatten allgemein auch die wenigsten Gegentore der gesamten Sturmhistorie in der Meisterschaft. Und ja, gute Defensiven holen sich einfach die Titel. Das hat sich auch heuer wieder gezeigt.
Wie groß waren denn die Feierlichkeiten rund um die Meisterschaft?
Ich bin immer noch so ein bisschen sprachlos, wenn ich so an den Tag, an den Schlusspfiff dann vor allem auch und das danach Gewesene zurückdenke, wie man sich es eigentlich vorstellen kann. Großes Rambazamba, viel Glückseligkeit, immer noch so ein bisschen dieses nicht glauben wollen und diese fehlende Einordnung. Was bedeutet das eigentlich jetzt und was heißt das alles jetzt? Und das kam und kommt auch erst jetzt in den Tagen danach dann immer so ein bisschen mehr. Ich habe mir jetzt am vergangenen Wochenende, also jetzt eine Woche nach dem letzten Meisterschaftsspiel, erstmals auch angesehen, näher, wer könnten unsere Gegner in der Champions League sein? Also all diese Sachen, das sind dann so, ja, immer noch sehr surreale, wie gesagt, aber sehr schöne Themen, die sich da auftun und die das Ganze einfach unglaublich besonders machen. Und ich glaube, dass der Verein da auch einen sehr, sehr guten Weg gefunden hat, zunächst mit den Feierlichkeiten im Stadion und dann eben am Tag darauf dann in der Innenstadt, die zum Bersten voll war. In Wahrheit waren es 1998er Vibes, möchte man fast sagen, also wie bei unserer allerersten Meisterschaft, als ja zwischen 50 und 80.000 wahrscheinlich damals in der Stadt waren und ganz ähnliche Ausmaße hatte es auch diesmal, ja, auch wenn dieses Mal oder mittlerweile der Hauptplatz dann irgendwann einmal gesperrt werden musste aufgrund der Überfüllung.
Das klingt ja fantastisch nach einer großen Euphorie auch. Also klar ist natürlich Graz, da gibt es auch noch einen anderen Verein, der wird dich weniger interessieren. Aber hat man so das Gefühl, dass so diese Euphorie, diese ganze Stadt, dass das ja alle mitnehmen und dass das der Stadt auch gut tut, dass man lange so auch darauf hingewartet hat und dass auch Österreich, ja vielleicht auch sogar darüber hinaus, sehr, sehr dankbar ist, dass man jetzt endlich nach 10 Jahren, ja, muss man dann schon fast irgendwann Langeweile sagen, zu sagen, dass es ist also möglich, man kann es schaffen und Sturm zeigt das eben auch noch mit einer starken Fanszene, die ja wirklich beeindruckende, ja, wie soll ich das formulieren, ja, beeindruckende Auftritte hinlegt. Das ist alles sehr, sehr rund und sehr dankbar. Spürt ihr das auch, so eine Euphorie und dass auch sehr, sehr viele froh sind, dass das Sturm geschafft hat?
Ja, definitiv. Also allein die Nachrichtenflut, die mich rund um dieses Spiel oder rund um die letzten Spiele schon und beginnend eigentlich mit dem Cupsieg auch schon letztes Jahr erreicht haben, war überwältigend. Und genauso ist es auch in der Stadt spürbar. Ich bin Volksschullehrer, ich arbeite fast ausschließlich, also mit ganz wenig Ausnahmen, nahezu nur mit Frauen, die zusammen die Kolleginnen, die relativ wenig mit Fußball am Hut haben. Aber da gab es in letzter Zeit auch keine einzige, die das nicht nur nicht mitbekommen, sondern auch mich nicht auch regelmäßig darauf angesprochen hat. Und da merkt man einfach, was dieser Club und was dieser Club einfach auch bewegen kann in gesamten Bundesland, im gesamten Süden von Österreich und darüber hinaus mittlerweile auch. Und auch wenn ich glaube, dass das natürlich sich auch viele andere Fans für seinen eigenen Verein oder für ihren eigenen Verein gewünscht hätten, da zu sein, wenn sich die Chance auftut. Aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass sich der ein oder andere auch uns durchaus den Erfolg gönnt, der uns normalerweise jetzt nicht ganz so zugetan ist.
Mit dem Meistertitel hat sich Sturm auch das Ticket für die Gruppenphase der Champions League gesichert. Das dürfte für den Verein in mehrerer Hinsicht in großer Gewinn sein und ist ja offensichtlich eben auch ein Beweggrund für Andreas Schicker, der ja gesagt hat, er wird irgendwann mal wechseln, wenn sich die Chance bietet. Er hat, glaube ich, Vertrag bis 26. aber gesagt hat, dass diese Geschichte will er weiter mitschreiben. Das ist schon sehr, sehr wichtig für einen Verein und kann, wenn das gut genutzt wird, das Geld auch ja für eine Fortführung der positiven Entwicklung sorgen.
Ganz sicher sogar, ja. Und das ist auch das, was wir nicht nur hoffen, sondern auch so ein bisschen einfordern, dass jetzt dann nicht nur in wie damals rund um die Champions League Zeit, rund um die Jahrtausendwende, nicht nur in Beine investiert wird, sondern auch in Steine. Ich glaube, das ist jetzt da gerade ein enorm wichtiger Moment und ein enorm wichtiger Schritt, der da getätigt werden muss. Aber auch da hat Sturm zumindest in dem Ausmaß, was man selbst auch in der Hand hat, auch schon die Weichen gestellt. Wird da hoffentlich Ende dieses Jahres, Anfang nächsten Jahres noch den Spatenstich folgen lassen zu einem neuen Trainingszentrum, speziell dann eben für die Jugend und Frauen, die das dann im Idealfall sogar noch ein bisschen üppiger und größer ausfällt als die Erstversion, die geplant wurde, jetzt nach dem Meistertitel und durch die durchaus ja kalkulierbaren Einnahmen aus dem Europacup in der nächsten Saison. Und das muss man tatsächlich auch sagen, bei all dem, was auch gerade die Champions League mittlerweile sehr unsympathisch für mich macht und für sehr viele andere, die den Fußball ähnlich sehen und ähnlich verfolgen, wie ich das tue. Dieses Geld auf der einen Seite und ja, andererseits auch die Hymne auf der anderen Seite, die machen schon noch etwas mit einem, ja. Und das kann dich unglaublich beflügeln und dir als Gesamtverein auch noch einmal so einen richtigen Schub geben.
Gespielt wird dann auf jeden Fall nicht in der Grazer Merkur Arena, weil das Stadion erfüllt nicht die Anforderungen der UEFA. Stattdessen werdet ihr im Wörthersee-Stadion in Klagenfurt spielen. Man könnte sagen, okay, so schlecht ist das ja für euch nicht, denn dort habt ihr jetzt zweimal nacheinander den Cupsieg geholt. Aber es ist natürlich schon schwierig, wenn man nicht in der eigenen Stadt spielen kann. Und da geht es um die große Stadiondebatte. Kannst du dort so den aktuellen Stand liefern? Ich habe gefunden, dass offensichtlich der Landeshauptmann, der offensichtlich von der ÖVP kommt, dass der eher für ein Nationalstadion wäre, südlich von Graz in der Steiermark. Also so ein Stadion, was dann groß ist und wo dann die großen Spiele stattfinden können. Und er sagt, diese zwei Stadionlösungen für Graz, also eins für Sturm und eins für den Grazer AK, das sei Angelegenheit der Stadt Graz, die, glaube ich, gerade eine KPÖ, SPÖ und Grünen-Koalition hat. So, wie ist denn nun die Situation? Wird es eine Zwei-Stadion-Lösung geben? Arbeiten die beiden Vereine gegeneinander, miteinander? Man liest da nicht wirklich positive Nachrichten.
Ja, du sprichst da so ein bisschen einen wunden Punkt da rund um sämtliche positiven Schlagzeilen derzeit rund um unseren Verein an. Das tut schon ziemlich weh, dass man da nach Klagenfurt gehen muss. Und auch eben bei all den Erfolgen, die wir dort auch schon einfahren konnten und bei all dem, ja, schon so ein bisschen mittlerweile Heimfeeling, dass wir auch dort ausstrahlen können, ja, definitiv. Aber es macht einfach einen riesen Unterschied, ja. Und ich glaube auch, der Verein, auch wenn man da doppelt so viele Tickets nahezu eben verkaufen kann und auch der VIP-Club dementsprechend mehr hergibt, aber für den gesamten Verein ist es einfach so ein organisatorischer Mehraufwand und ein auch bürokratischer Mehraufwand, das wird in der Öffentlichkeit bei dieser Diskussion dann auch oft übersehen. Das ist absoluter Wahnsinn, ja, in Wahrheit. Und ein Wahnsinn, dass es die Stadt durch die kontinuierliche Misswirtschaft der letzten, ja, mittlerweile 20, 25 Jahre, sowohl von der finanziellen Seite her aus, von der Stadt selbst, als auch dann eben auch, was die Infrastruktur, die sportliche anbelangt im Fußball, da nehme ich jetzt da nicht nur das Stadion in Graz-Liebenau in den Fokus, sondern ganz allgemein sämtliche Grazer Fußballvereine, da hat man enormen Nachholbedarf und da muss ich jetzt endlich wirklich einmal was tun. Ansonsten steht man da oder ja, man bewegt sich da einfach auch schon auf einem Scheideweg. Und Stand der Dinge ist jetzt da der, dass wir eben, wie du gesagt hast, in Klagenfurt spielen müssen. Eine Alternative gibt es da leider nicht. Graz-Liebenau wurde auch schon die letzten Jahre, und da sprechen wir jetzt da schon von über 10, auch immer nur geflickt im jeweiligen brenzlichen Moment. Man hatte da in Graz da eigentlich jahrelang den Luxus, muss man fast schon sagen, dass der Verein zu unerfolgreich war, um europäisch in einer Gruppenphase zu spielen. Das hat sich die letzten 4 Jahre auch drastisch eben verändert. Seither versucht man umso mehr dann Druck aufzubauen auf die Stadtregierung, eben noch auf die alte, die hat sich da sowieso komplett quergelegt und war nicht einmal zu Gesprächen bereit auf Augenhöhe. Die aktuelle Stadtregierung, die spricht zumindest mit den Vereinen. Allerdings, ja, ist da einerseits die politische Ausrichtung auch mit einem anderen Schwerpunkt versehen und auf der anderen Seite einfach die finanzielle Lage der Stadt so prekär, dass es vermutlich, so befürchten wir, auf absehbare Zeit wirklich wirklich sehr großes Hindernis darstellen würde, eine Zwei-Stadion-Lösung da weiter anzustreben.
Der Pokal, weil wir gerade bei Klagenfurt waren, das Ergebnis ist bekannt, ihr habt das zweite Mal den Pokal gewonnen, die Bilder, ja, also insbesondere von der Pokalfinale 2023 sorgten europaweit für Aufmerksamkeit, was da so in den Fankurven passierte, das war schon außerordentlich eindrucksvoll, ich weiß gar nicht, wie hoch dann die Strafe ausfiel, also es war ja unfassbar. Also es sah einfach ganz fantastisch aus, aber klar gab es dann die üblichen Stimmen, alles sehr speziell. Wie verlief denn die Pokalsaison? Du hast schon gesagt, das entscheidende Spiel war letztendlich dann, dass man Salzburg aus dem Pokal geworfen hat, aber lief das rund die ganze Pokalsaison?
Ja, sicherlich das Halbfinale oder der Schlüssel zum Erfolg im Cup läuft einfach immer über die Bullen. Und da konnten wir uns auch im zweiten Mal in Folge durchsetzen. Alles in allem war es durchaus auch vergleichbar, die heurige Cup-Saison mit der letztjährigen. Wir hatten ein unglaublich starkes Programm, sehr, sehr gute Gegner, sehr namhafte Gegner, sehr vom Papier her zumindest einmal sehr, sehr schwierige Spiele teilweise. Und sind jetzt da, vor allem, wenn man den Weg bis ins Finale und dann auch das Finalspiel jeweils sich, glaube ich, anschaut, da zweimal absolut verdient Cupsieger geworden. Und heuer natürlich steht da das Cup-Achtelfinale mit dem Grazer Derby, gleich schon wie im Vorjahr. Da sticht er wieder so ein bisschen heraus, vor allem mit den gesamten Begleitererscheinungen, die ich vorhin schon einmal am Rande erwähnt habe, die man auch im Verein erst einmal verarbeiten musste und da Wege finden musste, da wieder auf Linie zu kommen. Aber insgesamt die sportliche Performance, die war wirklich überragend, war teilweise sehr, sehr sicher von der ersten Runde weg. Bei sehr schwierigen Wetterverhältnissen, vor allem in Klagenfurt gegen den SAK. Über Leobendorf war es dann mitten hinein in die ersten Europacup-Gruppenphasenspiele, wo man da einen unangenehmen Gegner hatte, der damals sehr, sehr gut in der Ostliga, in der Regionalliga Ost dastand. Über dem Grazer Derby, über dem Frühjahrsauftakt dann in der Liga gegen im Frühjahrsauftakt gegen die Wiener Austria, der mit einem 2-0 beendet werden konnte und ja, dann übers Halbfinale, dann auch im Finale, glaube ich, wo man auch wieder gezeigt hat, diese Comeback-Qualitäten, die man heuer sehr oft beweisen hat müssen und zum Glück auch bewiesen hat, nach einem Rückstand sich da wieder oder nach einem Rückschlag auch sich da wieder zurückzukämpfen in die Partie und dann doch noch den Erfolg davon zu tragen.
Insgesamt war das ein beeindruckendes Finale, das zweite Mal nacheinander so. Bist du auch, also wie soll ich das sagen, also was immer ganz spannend ist, du hast ja mehrere Jahre auch Finals gehabt, wo dann die Dosen gespielt haben und wo im Prinzip, ja, also das Stadion nicht voll wurde und wo dann immer mir erklärt wurde, ja, der Pokal, das ist halt in Österreich, das ist nicht so toll und das ist langweilig und hier achtet keiner auf den Pokal und plötzlich spielt zweimal und dann muss man ja auch immer den Gegner hier mit erwähnen, einfach Rapid Wien und Sturm Graz, das Stadion, du kriegst schon Monate vorher, ich brauche gar nicht anzufragen, außerhalb von Österreich kriegst du überhaupt keine Karte und plötzlich interessiert doch der Pokal allen und die Reporter sagen, wir verstehen unser Ereignis Wort nicht. Was ist das für eine fantastische Stimmung? Ja, also das ist ja schon wirklich auch der Wert des Pokals ist ja durch euch beide, so muss man das da sagen, so gestiegen. Die Bilder sind Werbung für den Fußball in Österreich und sind so, so wichtig, dass es eben auch mal solche Bilder gibt und einfach ganz fantastisch. Natürlich ist so ein Endspiel immer speziell. Letztendlich waren sich alle, glaube ich, einig, dass sportlich verdient war, das Finale für Sturm, das so zu gewinnen. Klar hat es bei Rapid, das muss dir jetzt keine Sorge bereiten, aber ich glaube, so als Fan des Fußballs in Österreich weiß man, dass der Verein extrem stark nach einem Titel dürstet. Und die hatten, glaube ich, schon sehr, sehr lange damit zu tun, diese Niederlage zu verarbeiten, weil sie das irgendwie wirklich eingeplant hatten, dass sie das hinbekommen. Aber insgesamt war das ein ganz würdiger Pokal. Hattest du auch das Gefühl, dass das einfach, du warst ja, glaube ich, bei beiden Finals, dass das einfach eine ganz fantastische Stimmung ist bei den beiden Vereinen?
Ja, definitiv. Du hast das eh schon richtig angesprochen. Der Cup in Österreich wird immer wieder sehr stiefmütterlich fast schon behandelt. Ich glaube, da muss man auch einfach auch die Grazer Derbys hervorheben. Da muss man aber genauso auch das heuer erstmals gespielte Duell zwischen der Salzburger Austria und ihrem Totengräber hervorheben. Das gibt diesen Gesamtbewerb einfach wieder eine neue Würze, eine neue Optik, wie man auf den Bewerb auch schaut, in ganz Österreich einfach. Und das wertet das Ganze schon extrem auf. Und ich möchte vielleicht einfach auch nur stellvertretend, also ich glaube, die Finalspiele, die sprechen da eh sehr für sich, ja, und auch da Riesenkompliment natürlich auch an Rapid für das, was sie genauso mit aufgezogen haben. Und da, ja, kann ich mich schon auch so ein bisschen in die hineinversetzen, wie schwierig das sein muss, so lange jetzt schon auf einen Titel zu warten und abseits von sämtlicher Häme und sämtlichen zynischen und sarkastischen Meldungen in ihre Richtung. Aber ja, früh oder spät haben sie sich auch wieder einfach einmal als Fans verdient, irgendwann einmal auch wieder einen Titel einzufangen und zu gewinnen. Aber vielleicht auch stellvertretend für den Gesamtbewerb möchte ich da vielleicht das Cup-Viertelfinale hervorheben gegen die Wiener Austria. Es war ein Anfang Februar, es war zwar durchaus milde Temperaturen, wenn ich mich richtig erinnere, aber bei Sturm war man doch relativ überrascht, und zwar im negativen Sinne, überrascht darüber, dass nur unter Anführungszeichen knapp über 12.000 Fans anwesend waren. Man muss das trotzdem im Gesamtkontext sehen. Sturm hatte noch nie in der gesamten Historie des Vereins ein Cup-Heimspiel vor dem Halbfinale, bei dem mehr als diese 12.000 Menschen dann im Stadion anwesend waren. Wir hatten selbst Grazer Derbys schon in früheren Runden, wo wir der austragende Verein waren, wo weniger Zuschauer zugegen waren in Graz-Liebenau. Also allein das und dann eben gepaart trotzdem mit dieser Unzufriedenheit über die Zuschauerzahl, zeigt schon, welchen Stellenwert mittlerweile der Cup auch zum Glück auch genießt, sofern es natürlich auch die passenden Duelle dafür gibt. Und ja, auf das wird auch die Entwicklung in den nächsten Jahren dann einfach hinauskommen. Wir haben leider in Österreich nicht so eine extrem hohe Dichte an wirklichen Vereinen, die Massen anziehen. Umso schöner, wenn dann genau diese Vereine dann auch halbwegs regelmäßig auch im Cup aufeinandertreffen in entscheidenden Phasen des Bewerbs.
Hast du schon die Unruhe beim Derby angesprochen? Ich will noch mal eine Frage so rund um die Situation in der Kurve. Also ich habe es auch jetzt mehrfach schon gesagt, beeindruckende Choreografien, tolle Stimmung, Pokal, beide Pokalsfinals, ihren Stempel aufgedrückt. Natürlich parallel auch die Rapid-Kurve, aber das war schon eindrucksvoll. Dann gab es zum 115-jährigen Geburtstag in Feuerwerk, es war ein besonderer Tag. Die Kurve macht sehr, sehr viel richtig. Aber rund um das Derby gab es dann eben Schlagzeilen, die nicht nur in Graz und Österreich zu lesen waren, sondern die eben tatsächlich dann eben auch in Deutschland zu lesen waren. Ich habe so herausgehört bei dir, dass das intensiv im Verein gesprochen worden ist und dass man irgendwie klar mit der Situation ist, aber erst nach einer gewissen Zeit so. Wie guckst du aktuell auf die Kurve? Glaubst du, das ist eine gute Entwicklung, die Kurve nimmt? Ist da auch intern, sind da auch diese Vorfälle aufgearbeitet worden? Ist da auch Fähigkeit, so die Selbstkritik, ist die möglich? Und so grundsätzlich, wie blickst du auf die aktuelle Situation der Sturmkurve?
Ja, immer noch so ein bisschen schwer einzuordnen, weil ich glaube auch, dass es völlig egal ist, was man so nach außen hin sagt, kommuniziert oder sonst auch irgendwie tut. Man muss sich einfach dann auch an solchen Extremsituationen wie einem Grazer Derby dann auch einfach messen lassen und kann eigentlich nur dadurch zeigen, dass man aus solchen oder aus den Geschehnissen da vom letzten Herbst einfach gelernt hat. Es war sicherlich so ein bisschen, vor allem im Vergleich zum ersten Cup-Derby im Herbst 2022, einfach so ein bisschen eine, ja, fast schon Laissez-faire-Haltung innerhalb der Szene, was ich so mitbekommen habe, weil einfach größere Aufgaben rundherum auch sportlich anstanden. Ja. Und man hat sich da hoffentlich oder auch irgendwie auch, glaube ich, erhofft, dass man als Fanszene da irgendwie schon weiter ist, und ist da ziemlich auf die Nase gefallen mit dieser Hoffnung. Ja, letzten Endes eben wurden da Schlüsse daraus gezogen, und zwar doch aus großer Diskussionsbasis und sehr hitzig geführten Diskussionen. Insgesamt, wie gesagt, wird es aber die Zeit zeigen, wie wir daraus tatsächlich gelernt haben, wie wir uns da daraus entwickelt haben. Ich glaube, die Anzeichen sind schon nicht so schlecht. Es gab dann mit dem Aufstieg oder mit dem Umstieg von der Europa League in die Conference League, dann mit dem letzten Spiel vor Weihnachten bei Sporting, dann auch so einen gefühlten Schulterschluss dann wieder mit der Mannschaft beziehungsweise mit dem Gesamtverein. Über den Winter hat sich das dann auch medial dann auch wieder so ein bisschen gelegt, weil da musste man schon sehr, sehr viel auch hinnehmen, was vielleicht auch nicht immer ganz fair war. Aber gut, wir haben uns da einfach auch was zu Schulden kommen lassen und dann kommst du dem auch nicht ganz aus. Und insgesamt, glaube ich, bewegen wir uns zumindest einmal nach außen hin jetzt im Laufe des Frühjahrs schon in die richtige Richtung wieder. Und ja, da tun natürlich dann auch gemeinsame Erfolge dann auch sehr, sehr gut und sind wie Balsam auf diese Wunden, ja, die da aufgepocht sind.
Eine wirkliche Erfolgsgeschichte, die der SK Sturm ja in diesem Jahr geschrieben hat, aber natürlich seit vielen Jahren schreibt, weil das ist natürlich nicht das Ergebnis von einem Jahr, sondern einer länger gehenden Entwicklung. Das hast du ja auch entsprechend beschrieben. Lass uns ein wenig über die bevorstehende Europameisterschaft reden, denn es gibt doch einige, die behaupten, so gut wie du dich fühlst, könnte sich bald alle Fußballfans in Österreich fühlen, weil die Mannschaft als sehr stark eingeschätzt wird und den Stempel Überraschungskandidat zumindest bekommt. Wie ist denn so die Stimmung im Land? Ich kann mich erinnern, der Trainer vor dem aktuellen Trainer, der sorgte so ein bisschen für eine, wie soll ich denn beschreiben, skeptische, destruktive, negative, also ich weiß nicht, irgendwie wollte da niemand was mit der Nationalmannschaft zu tun haben, die Art zu spielen hat niemandem gefallen, die Art zu kommunizieren war ein Desaster, also das war irgendwie sehr, sehr schade, obwohl man ja sportliche Qualitäten hatten. Im Moment scheint mir das so als Außenstehender, dass irgendwie alles rot und weiß in Österreich ist. Das kann natürlich an dem Biersponsor hängen, der zufällig auch diese Farben hat, oder eben an dieser besagten Euphorie. Wie ist es denn?
Ja, also aus Sturmsicht gebe ich da mal zum Biersponsor da wenig Kommentare ab. Ganz allgemein von der Lage her muss ich schon auch sagen, dass da jetzt da unsere Erfolge so ein bisschen den Gesamteindruck jetzt da mit Blick auf die Europameisterschaft so ein bisschen trüben oder beziehungsweise einfach in den Schatten stellen. Ich selbst verfolge das Nationalteam auch eher am Rande, kann aber schon sagen, dass es definitiv seit dem Amtsantritt von Ralf Rangnick wieder so ein bisschen eine neu entfachte Euphorie gibt. Allerdings gab es auch gerade in der jüngeren Vergangenheit jetzt den ein oder anderen Rückschlag, jetzt nicht von der sportlichen Seite, sondern vielmehr durch einzelne Verletzungen, vor allem von Schlüsselspielern. Deswegen glaube ich, obwohl der durchschnittliche Österreicher, würde ich jetzt einmal behaupten, eher dazu neigt, die Nationalmannschaft gerade in Situationen wie aktuell, wo es sportlich nicht ganz so schlecht läuft, eher Richtung, das wird ein klarer und lockerer Europameistertitel einordnet, würde ich schon eher empfehlen, damit einer gewissen, ja, wenn auch optimistischen, aber gewissen Vorsicht zumindest das Ganze an sich herantreten zu lassen.
Gibt es im EM-Kader einen Sturmspieler, auf den auch diejenigen Hörerinnen und Hörer dringend achten sollten, die im österreichischen Fußball vielleicht nicht so bewandert sind?
Ja, der schon bereits angesprochene Alexander Prass ist so ein bisschen der Shootingstar dieser Ilzer-Ära. Ist gekommen aus der Akademie von den Bullen, genauer gesagt eben dann von dieser, ja, nicht direkt zweiten Mannschaft, aber eben aus Liefering. Der hat sich in Graz einfach unglaublich entwickelt, ist genau das, was ihm eigentlich in den letzten Saisonen noch so gefehlt hat, war dann dieser Moment vom Tor, das Richtige zu tun. Und das hat er dann im Laufe dieser Saison einfach unglaublich dann unter Beweis gestellt, dass er auch das kann, sowohl als Vollstrecker als auch als Vorlagengeber, war er da in sehr, sehr vielen Momenten einfach unglaublich wichtig, hat da seinen Platz im Nationalteam hoch verdient und ist nicht zuletzt deswegen auch eine sehr, sehr große Transferaktie. Wir gehen fast alle davon aus, dass er nicht über den Sommer hinaus oder nicht über die Euro hinaus bei Sturm Graz bleiben wird. Ob er sein Fixleiberl auch im Nationalteam haben wird, das kann ich ehrlich gesagt nicht beurteilen. Oder auch nur sehr schwer beurteilen, trotz der vielen Ausfälle, weil hat er da, glaube ich, auch schon einmal auf der linken Außenverteidigerposition gespielt unter Rangnick, die jetzt dann nicht seine Stammposition ist. Also ist eher der Box-to-Box-Spieler im Mittelfeld. Und ja, dennoch glaube ich, dass er schon auch ganz gute Möglichkeiten hat, sich da auch im Nationalteam zu profilieren. Und wir hoffen, sollte er wirklich gehen, dass er uns möglichst sehr gewinnbringend natürlich dann verlässt.
Österreich trifft in der Gruppe D, ja, wirklich, also ist immer dieser Begriff Todesgruppe, der ist irgendwie relativ schwierig, aber es ist auf jeden Fall eine sehr schwere Gruppe. Vize-Weltmeister Frankreich, die Niederlande und Polen. Dein Tipp?
Mein Tipp, ich glaube wirklich, oder ich von allem, was ich so eben gehört und von dem bisschen, was ich gesehen habe, stehen, glaube ich, die Chancen tatsächlich trotz auch der Ausfälle gar nicht so schlecht, dass man zumindest die Gruppe übersteht. Ich glaube, dass da Ralf Rangnick bei all der Skepsis, die ich ihm auch irgendwie oder so skeptisch wie auch ich ihm gegenüberstehe, aber das ist einfach ein absoluter Fachmann, so, das muss man objektiv einfach so sagen und so anerkennen. Ich glaube auch, dass der Mannschaft da dementsprechend das Richtige mitgeben kann. Und dementsprechend glaube ich, dass es zumindest eine Überraschung gegen Frankreich oder die Niederlande geben wird, dass das Spiel gegen Polen auch positiv bestritten wird und dass danach, wie immer in K.O.-Duellen, eigentlich immer alles drin ist. Also von einem sofortigen Ausscheiden bis hin zum letztendlich Titel, auch wenn das natürlich unglaublich schwierig ist und da Österreich trotz dieser Geheimfavoritenrolle, die man da dem Nationalteam so ein bisschen zuschiebt, muss man dann doch noch die Kirche im Dorf lassen und ein bisschen auch sehen, wo ja welche Möglichkeiten das Land an sich hat. Und da wäre es schon ein absoluter Riesenerfolg, da diese Gruppe zu überstehen, definitiv.
Ich schätze deine Sachlichkeit in solchen Sachen sehr. Aber wenn Österreich nicht Europameister wird, wer wird es denn dann?
Ja, aus nostalgischen Gründen meiner eigenen Kindheit wünsche ich mir eigentlich immer die Engländer, auch wenn ich das kategorisch im Vorfeld eigentlich immer schon damit automatisch schon wieder ausschließen kann. Im Endeffekt werden es die altbewährten Favoriten dann wahrscheinlich wieder unter sich ausmachen. Ja. Also Frankreich, auch die Deutschen beim Heimturnier sind dann natürlich, muss man immer am Zettel haben. Einer von denen, glaube ich, wird es dann am Ende machen.
Bei England, da schließt sich der Kreis. Die haben ihr Trainingslager in Thüringen, im wunderschönen Blankenhain, in einem Ressort. Und das passt doch ganz wunderbar. Schauen wir mal, ob das so kommt. In jedem Fall ist Graz die aktuelle Fußballhauptstadt. Ich weiß, das interessiert das nicht so, aber es ist trotzdem doch beeindruckend. Meister in der zweiten Liga des österreichischen Fußballs, Meister in der ersten Liga des österreichischen Fußballs, Cupsieger. Und dann gibt es dann auch noch einen ganz wunderbaren Podcast, nicht nur den Black FM von Sturm Graz, sondern die beste Liga der Welt, den Podcast, den ich euch sehr, sehr empfehle, rund um den Fußball in Österreich, beziehungsweise vor allem um den Bundesliga-Fußball. Benjamin, das hat mir wieder ganz großen Spaß gemacht. Ich wünsche dir und euch, dass die Entwicklung mit Sturm so weitergeht, dass du weiterhin in einem Verein aktiv sein kannst, der die eigene Geschichte sehr pflegt, anerkennt und dann eben auch neben dem Sportlichen die richtigen Töne trifft. Das scheint mir aktuell so zu sein. Dementsprechend hoffe ich, dass das so bleibt. Dir ganz herzlichen Dank, dass du Gast im Podcast warst und alle Fragen rund um deinen Herzensverein und die Nationalmannschaft Österreichs so beantwortet hast. Ganz lieben Dank und bis demnächst.
Immer wieder sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung und wie immer auf die Schwarzen.